Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Wir begegnen hier nun dem Vampir.
Das war ein Ausschnitt aus dem Film Nosferatu, der Untote. In Filmen begegnen sie uns immer wieder, die Vampire. Wir wissen, in der Realität existieren die gruseligen Gestalten nicht. Aber ist das wirklich so? Der Stadtarchäologe Daniel Nösler ist bei seinen Ausgrabungen schon einigen Vampiren begegnet, auch in Norddeutschland. Was sind Vampirbestattungen? Warum und bis wann glaubten Menschen an Vampire? Und damit herzlich willkommen zu einer nicht blutrünstigen, aber dafür bissigen Folge Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und nehme heute aus dem Schloss Agathenburg bei Stade auf, denn hier ist das Büro des Stadtarchäologen Daniel Nösler. Wann ist denn dir das letzte Mal ein Vampir über den Weg geflogen?
Das war vor einigen Jahren hier im Magazin. Da haben wir alte Grabungsdokumentationen durchgesehen und da ist mir ein Dia in die Hand gefallen, wo ich so dachte, Mensch, das sieht aber merkwürdig aus. Da war so eine ganz normale Bestattung aus dem Mittelalter und auf dem Kopf des Toten lag ein großer Stein. Und dann habe ich mit meinem damaligen Kollegen darüber gesprochen, der hat das mit ausgegraben. Der hat gesagt, ja, das ist mir damals aufgefallen. Aber die haben eben in der Zeit noch nicht an solche Dinge gedacht. Das hat man dokumentiert und dann zu den Akten gelegt. Und bei mir ist es so, ich war nie der große Vampirfilmgucker und das hat mich nicht so interessiert. Man hat natürlich den ein oder anderen Horrorfilm mal geguckt in jungen Jahren, mehr als Mutprobe als alles andere. Aber 2004 habe ich eine Grabung gehabt in Brandenburg in einem Kloster, wo man normalerweise denkt, da sind Leute, die also gefestigten Glauben haben, aber Glauben spielt keine Rolle. Und Das war ein ganz komischer Tag. An dem Tag ist ein LKW in eine Gruft eingebrochen.
Ein LKW in eine Gruft eingebrochen? Ja. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also der ist auf dieses Gelände gefahren und genau. ist dann eingebrochen. Verrückt.
Genau. Mhm. Die mussten da im Bereich des Friedhofes etwas machen. Und diese Grüfte waren uralt, längst vergessen. Und der war natürlich schwer beladen. Und dann machte es Krach und er brach ein und kam nicht wieder raus. Dann war so die ganze Baustelle stillgelegt. Und wir hatten dann Zeit. Eine ganz kleine Grabung hatten wir da. Und da haben wir dann zwei Nonnengräber ausgegraben, auch aus dem 14., 15. Jahrhundert. Und da hatte eine Frau, hatte zwei Münzen im Mund. Da habe ich gedacht, Mensch, wir sind hier auf einem Klosterfriedhof. Das kann hier gar nicht sein. Und damals hat ein guter Freund von mir, auch Archäologe, an einer Doktorarbeit geschrieben zu Bestattungssitten und so weiter. Und der brachte mich nämlich auf die Spur. Und er hat gesagt, guck mal hier, das war so ein Aberglaube. Die Leute hatten Angst vor Wiedergängern, vor Nachzehrern und so weiter. Wir kennen ja aus dem Film immer die Vampire, die sozusagen ihre Gräber verlassen, ihre Schlösser im Dunkeln verlassen und dann sozusagen das Blut von Leuten aussaugen. Bei den Nachzehrern war es so, die konnten sozusagen diesen Schadenszauber aus dem Grab erledigen. Die mussten also nicht auftauchen in der Welt der Lebenden. Und man hatte damals den Aberglauben, dass die, wenn das Totenhemd durch den Mund berührt wird, dass dann diese Nachzehrer anfangen zu saugen und dann quasi diesen Schadenszauber auf die Lebenden übertragen. Deswegen hat man ganz, ganz komische Sachen zum Teil gemacht. Man hat den Dingen in den Mund gesteckt. Wir haben also Bestattungen, wo zum Teil große Steine in den Mund gepresst wurden oder man hat was unters Kinn gelegt. Eine Bibel, ein Gesangbuch, ein Stein. Oder wir haben hier bei uns auch relativ makaber einen Fund gehabt. Da hat man einem Toten einen fremden Oberschenkelknochen unters Kinn gelegt. Also von einer ganz anderen Person.
Das heißt, wenn ich jemanden daran hindern will oder wollte, damals aufzuerstehen, hat man ihnen einen Stein auf den Kopf gelegt. Man hat eine Münze quasi auf die Augen gelegt. Also sind das so typische Merkmale quasi, die man immer wieder oder die sie immer wieder entdeckt haben gegen die Wiederkehr von Menschen?
Eigentlich muss ich da sogar noch ein bisschen ausholen. Mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, wie groß die Angst war, noch vielleicht in der Generation unserer Urgroßeltern, dass der Tote oder die Tote vom rechten Weg abweicht. Deswegen sind diese ganzen Bestattungsrituale wurden ganz penibel eingehalten, damit sozusagen diese Ruhe in Frieden, meinten die wirklich ernst. Es sollte jemand im Grab auch bleiben, seinen Frieden finden. Und wenn man aber zum Beispiel bestimmte Dinge falsch gemacht hat, das konnte schon sein, die Schüssel, mit dem der Tote gewaschen wurde, wurde wiederverwendet oder Späne vom Sargtischler gelangten irgendwo hin oder man hat eine bestimmte Habe der Leute falsch verwendet, dann konnte es sein, dass die Leute verdächtigt wurden, wiederzukehren. Und dann haben natürlich in den Verdachtsfällen sicherlich erstmal die Pastoren irgendwelche Gebete gesprochen, Weihwasser aufs Grab getan. Und wenn das eben nicht geholfen hat, dann hat man zum Teil wirklich rabiate Methoden angewandt. Also Gräber geöffnet, Köpfe abgeschlagen, Herzen rausgeholt, gepflockt, Steine raufgeworfen. Also da gibt es wirklich die ganze Bandbreite, wie wir sie aus den Vampirfilmen kennen, finden wir auch tatsächlich als Archäologen.
Jetzt hast du gerade erzählt von den Funden im Kloster Hasefeld oder auf dem Gelände dort. Jetzt ist das ja eigentlich ein urchristlicher Ort.
Ja.
Und der Glaube an, ich sage jetzt mal, Nachzehrer oder Vampire, da kommen wir nochmal zu dem Unterschied, werde ich dich gleich nochmal fragen. Genau, das ist ja, widerspricht ja eigentlich dem christlichen Glauben oder taucht dort nicht auf. Wie kann man das zusammenbringen?
Das ist in der Tat ein großes Rätsel. Also ein wirklich großes Rätsel. Wir vermuten, das würde zeitlich ganz gut passen, dass die Toten, die da so behandelt worden sind, in der Zeit der Pestepidemien gestorben sind. Und da wissen wir aus Schriftquellen, dass natürlich bei diesen Massensterben, das glaube ich, können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie viele Leute da elendig gestorben sind. Und man hatte ja keine Idee, man kannte keine Erreger, man wusste einfach nicht, was das ist. Hat es natürlich als Gottesstrafe gesehen und so weiter. Aber es war eben eine regelrechte Hysterie unter den Leuten und da hat man auch zu Mitteln gegriffen, die man sicherlich in normalen Zeiten nicht verwendet hat.
Werbung. Du willst bessere Entscheidungen an der Börse treffen, statt nur Trends hinterherzulaufen? Dann teste jetzt den digitalen Effektenspiegel. Dein wöchentliches Anlegermagazin mit fundierten Analysen, klaren Empfehlungen und echten Einordnungen. Für nur 1 Euro bekommst du 3 Monate Zugriff auf alle digitalen Inhalte. Jede Ausgabe als PDF, alle Paywall-Artikel und das komplette Archiv vergangener Ausgaben. Informieren, verstehen, besser investieren. Jetzt testen auf effekten-spiegel.com/1 Euro. Und danach entscheidest du. Ganz easy.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Also gibt es schriftliche Quellen quasi, warum die Menschen bestattet waren oder wer das war?
Das ja. Zum Beispiel ein Fall, der ist gerade kürzlich bei uns passiert. Da haben wir vor einigen Jahren die sogenannte Rote Lena ausgegraben. Das ist, finde ich, einer der spannendsten Fälle überhaupt zu diesem Thema, weil er so sehr jung ist. Ne, im Grunde war dieser Fall sogar noch ja, im kollektiven Gedächtnis.
Kannst du ihn ganz kurz erzählen?
Ja, das war so eine vermutete Giftmörderin in den 1840er Jahren, ist überführt worden. Der Fall ist gar nicht so richtig klar, ob sie es wirklich war oder nur einer Intrige zum Opfer gefallen ist. Aber es war eben eine Frau, einfachen Standes, die aber ein Verhältnis mit einem reichen irischen Fabrikanten hatte und die dann ihren Ehemann, der gewalttätig war und sie wahrscheinlich auch als junge Frau vergewaltigt hatte, dann irgendwann ist er eben an Arsenvergiftung gestorben. Wer das getan hat, wissen wir eigentlich nicht, aber sie ist verurteilt worden, hat 3 Jahre in einem Verlies gesessen, in Hasefeld, in dem Kloster, in dem besagten. Und dann hat man ihre Hinrichtung richtig als Schauspiel inszeniert, wie es damals üblich war. Man hat also einen Richthügel aufgeschüttet. Dann sind wirklich abertausende Leute gekommen aus allen Richtungen und haben diesem Schauspiel beigewohnt. Und ganz makaber, die Schulkinder aus der Region mussten diesen Zug begleiten und mussten auch direkt bei der Hinrichtung dann singen. Und sie ist mit dem Schwert hingerichtet worden und man hat sie dann direkt daneben dem Richthügel auf einem Feld bestattet. Und wir hatten ewig schon vor, diesen Richthügel zu suchen, zu finden und dann eben auch dort eine Grabung durchzuführen, weil es ist eben durch die landwirtschaftliche Nutzung wird alles relativ stark durchmischt, gepflügt und alles wird irgendwann auch zerstört sein. Und das Spannende war, wir hatten also dann diese Grabgrube entdeckt und das Erste, was mir aufgefallen ist, waren große Steine. Und zwar Steine, die da nicht hingehörten, weil der Boden war relativ steinfrei. Es waren auch gespaltene Steine dabei, also wirklich von Menschenhand gespalten. Das heißt, die Henkersknechte, die hatten diese Dinge mitgebracht, weil die Rote Lena hatte Flüche ausgestoßen gegen den Richter, gegen den Pastor und so weiter. So nach dem Motto, sie wird wiederkehren oder denen gesagt, deren Seele wird keinen Frieden finden. Und dann hat man eben auf Nummer sicher gehend Steine auf ihr Grab gepackt. Und das Spannende ist, die Hinrichtung ist minutiös beschrieben worden. Es gibt also auch Augenzeugenberichte, die überliefert sind. Selbst die alle Materialien sind abgerechnet worden. Über die Steine finden wir nichts. Das waren Dinge, die hat man einfach gemacht. Was wir aber finden, sind viele Aufzeichnungen, die so, wo man so en passant mal über solche Dinge berichtet. Zum Beispiel Luther hat in seinen Tischreden im 16. Jahrhundert auch über sich, über Untote ausgelassen. Die gibt's in den Quellen immer mal wieder. Selten zu konkreten Fällen, wo wir das zusammenbringen können. Und dann natürlich in den ganzen Aufzeichnungen zum Volksaberglauben, so hieß das ja häufig im 19. Jahrhundert. Das ist sehr aufschlussreich, weil überall ist diese Angst vor Untoten niedergeschrieben. Und dass es das gab in Sagen und was auch immer. Es scheint die Leute wirklich damals sehr stark beschäftigt zu haben.
Wie weit war denn dieser Unglauben an Untote verbreitet? Also reden wir da von Norddeutschland oder mir fällt ganz klassisch natürlich Rumänien ein, wo man an Vampire glaubt. Da gibt es ja auch das Schloss, wo angeblich Graf Dracula oder zumindest sein Vorbild hauste.
Also wir finden Spuren dieses Untotenglaubens eigentlich auf allen Kontinenten. Das hat es vielleicht nicht überall gegeben, aber wirklich in ganz, ganz vielen Regionen. In Deutschland ist ganz interessant, weil wir gucken ja mal so ein bisschen schmunzelnd auf Rumänien. Der letzte Fall, der aktenkundig geworden ist in Deutschland, der ist in den 1930er Jahren verurteilt worden. Im Grunde dasselbe Drehbuch, wie wir es heute noch in Rumänien finden. Jemand wurde untot, verdächtigt. Dann sind eben vier Männer aus der Verwandtschaft, haben sich Mut angetrunken, haben dieses Grab geöffnet, den Kopf abgeschlagen, wurden vom Pastor dann beobachtet und dann angezeigt. Das Interessante ist, es war natürlich eine Straftat, Störung der Totenruhe. Aber die Richter wussten, dass es eben ein Brauch ist und haben das auch tatsächlich in der Urteilsbegründung erwähnt, also vor nicht mal 100 Jahren. Und die Leute sind mit einer ganz geringen Strafe davon gekommen. Also das hat es tatsächlich bis im Grunde, wenn man das historisch betrachtet, bis vor kurzem auch hier gegeben und auch in ganz, ganz vielen anderen Regionen. Ich habe mich auch mal mit einigen Landwirten unterhalten, die eben Erntehelfer aus Rumänien haben. Also das gibt es bei vielen und die sind auch jetzt eher jünger, die Leute, ne? Dass die sagen, ja, gibt's bei uns. Wir wissen, was dann zu tun ist. Aber das hat es eben vor 100, 150 Jahren bei uns genauso gegeben. Ne, das ist jetzt, der Aberglaube ist weg, wie so viele Aberglaube. Vielleicht hat so diese Verwissenschaftlichung unseres Lebens damit zu tun. Also wenn man überlegt, die Toten sind noch vor, weiß nicht, vielleicht vor 100 Jahren sind die im Kreise der Familie, der Nachbarn aufbewahrt oder aufgebahrt worden. Man hat die Totenwache gehalten, die Toten wurden dann von den Angehörigen gewaschen, in den Sarg gelegt und so weiter. Und ich kann mir so vorstellen, wenn man dann vielleicht ein, zwei Nächte neben einem Toten sitzt, es finden Veränderungen statt. Totenstarre beginnt, Totenstarre löst sich auf, es entstehen auch Geräusche durch Gase und so weiter, dass man dann schon auf die Idee kommen kann, dass jemand noch lebt.
Das heißt, es fehlt also so ein bisschen das Wissen über, ich sage jetzt mal, Verwesungsprozesse, was eigentlich biologisch im Körper stattfindet nach dem Tod.
Und man darf nicht vergessen, heute können wir die Grenze zwischen Leben und Tod auf die Sekunde feststellen. Ne? Wir sterben heute fast ausschließlich in Krankenhäusern. Da gibt es also Maschinen, die können ganz genau sagen, Herz steht still, das Gehirn arbeitet nicht mehr. Und das war natürlich in der Zeit überhaupt nicht so.
Und wir sind ja wahrscheinlich auch den Anblick eines Leichnams oder eines toten Menschen gar nicht mehr gewöhnt.
Genau.
Es war ja früher, also hat man diesen Prozess ja eher sehen können, sage ich mal, wenn, wie du gerade schon erzählt hast, der Mensch aufgebahrt war, vielleicht im Wohnzimmer.
Und Tod war alltäglich. Die Leute sind ja auch in viel jüngeren Jahren gestorben. Und es war eben eine Privatsache oder eine Sache auch der Nachbarn. Heute haben wir es ja quasi industrialisiert, wenn man es so nennen will. Es gibt also Bestattungsunternehmen, Krankenhäuser, Hospize, all das, Krematorien und so weiter. Das hat es eben in der Zeit nicht gegeben. Und dadurch war der Kontakt zu Toten ganz, ganz eng. Und auch, man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, so dieser Cut, jemand lebt noch, kann mit dir kommunizieren, er atmet, er blickt und dann auf einmal ist er tot, kalt und still. Aber du hast eben nicht diese Gewissheit, so wie wir sie heute haben, das Herz steht still, das Gehirn arbeitet nicht mehr. Ich glaube, da dieser Übergang vom Lebenden zum Toten, das war nicht so klar.
Okay, jetzt will ich nochmal ganz kurz auf die Bestattungsarten zurückkommen. Also es gab ja verschiedene Methoden, sage ich mal, um eine Wiederkehr zu verhindern. Du hast vorhin das Beispiel einer Münze erzählt, die auf den Augen lag. Jetzt gibt es aber ja ganz viele Sachen, die man nicht sieht. Mir fällt jetzt total klischeehaft Knoblauch ein oder wahrscheinlich weniger klischeehaft das Besprenkeln mit Weihrauch. Solche Spuren entdeckt ihr ja als Archäologen wahrscheinlich nicht, oder? Könnt ihr solche Sachen sichtbar machen?
Das ist wirklich schwer, ne? Wir wissen aus Überlieferungen, dass man zum Beispiel den Toten prophylaktisch Dinge mit ins Grab gegeben hat, um die zu beschäftigen. Zum Beispiel man hat einfach Mohnsamen reingekippt und dann eine Beschwörungsformel durchgeführt, so nach dem Motto, zähle bitte ein Korn im Jahr. Oder man hat ihnen ein Fischernetz gegeben und so nach dem Motto, knüpf es auf und knüpf es wieder zusammen. Da gab es also verschiedene Dinge oder auch einfache symbolische Verschnürungen hat es gegeben, die gar nicht den Leichnam unbedingt so einengen, dass wir das vielleicht sehen könnten an der Knochenlage. Also da hat es eine ganze Menge gegeben und das können wir eben nicht mehr feststellen. Wenn die Sachen vergangen sind, dann gibt es große Probleme, das überhaupt feststellen zu können.
Das heißt, die Archäologie ist jetzt sozusagen, oder den vielen Archäologen ist jetzt einfach auch bewusst, was sie sehen oder wenn sie so einen Befund haben sozusagen und können ihn besser einordnen. Kannst du in Zahlen festmachen, wie weit verbreitet diese Art von Bestattungsriten war?
Ja, es gibt einige Friedhöfe, die komplett ausgegraben worden sind, zum Beispiel in Diepensee. Da, wo heute der Skandalflughafen in Berlin drüber steht. Vielleicht haben die Untoten daran Schuld, dass sie da nicht aus dem Knick gekommen sind. Aber nein, Spaß beiseite. Da sind einige hundert Bestattungen ausgegraben worden. Und es ist so, da, wo man tatsächlich nachweisbar diese Anomalien hat, also Steine im Mund oder bestimmte Hinweise auf Untote, das war so 8-10%. Also schon gar nicht so wenig. Man könnte rein statistisch sagen, jeder kannte jemanden, wenn man das hochrechnet.
Okay, das ist natürlich eine Aussage.
Ja.
Das heißt, in der Familie die Onkel, Oma, Großmutter, potenzielle Wiedergänger.
Der Nachbar, zwei Häuser weiter. Und das war ja ein relativ kleines Dorf, was dann im 14. Jahrhundert durch die Pest untergegangen ist und nie wieder besiedelt wurde. Aber auch in den Jahren davor hat es das immer wieder gegeben.
Wie glaubte man denn damals, wurde man eigentlich zum Vampir? Also ich habe immer so diese Vorstellung, bis in die Kehle, der kommt natürlich durch Literatur und Vampirfilme. Aber was glaubte man denn damals?
Es ist also unglaublich vielfältig, wenn man sich damit beschäftigt. Zum Beispiel eine große Gruppe von Leuten waren die, die keinen guten Tod erleben konnten. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass sozusagen alles, was mit dem Tod zusammenhing, ja sehr strikt abgehandelt werden musste. Und dazu gehörte auch, dass man am besten im Kreise seiner Familie starb, die Sakramente empfing und natürlich auch in heiliger Erde bestattet wurde, sprich auf einem Friedhof. Wurden diese Sachen nicht erfüllt, zum Beispiel Seeleute, die auf See geblieben sind, Soldaten, die auf den Schlachtfeldern geblieben sind, dann waren die unheimlich verdächtig, wiederzukehren. Deswegen, wir haben ja schon in der nordischen Mythologie diese wilde Jagd oder wilde Schar, ist ja bei Karl Maria von Weber im Freischütz auch thematisiert. Das sind ja alles diese Krieger, die dann immer einmal im Jahr wieder erscheinen. Dann waren es zum Teil auch Mörder. Selbstmörder waren generell immer verdächtig. Also zum Beispiel auch noch eigentlich nicht so lange her in England, noch vor 170 Jahren, mussten die Staatsbeamten, die jemanden fanden, der sich umgebracht hatte, mussten den an einem Kreuzweg verscharren und pfählen. Da musste also ein Pflock durchs Herz geschlagen werden. Das war richtig von der Königin abgezeichnet, eine Verordnung. Und dann natürlich auch Grenzsteinversetzer konnten das sein. Wöchnerinnen, die im Kindbett gestorben sind, Die wollten dann natürlich zu ihrem Kind zurück. Oder auch Kinder, die früh gestorben sind, die dann eben verdächtigt waren, zu den Eltern zurückzukehren. Also unglaublich vielfältig. Oder auch zum Beispiel Mordopfer, die dann ihre Tat aufklären oder rächen wollten.
Muss ich gerade sagen, die als Rächer zurückkommen.
Genau, genau.
Und den Rest des Dorfes oder am besten noch ihren Mörder killen.
Wir kennen es ja aus einschlägigen Filmen.
Ja, da gibt es genügend.
Genau. Aber das ist interessant. Es ist ja eine richtige, ja, kann man fast sagen, eine Untotenindustrie entstanden. Also wenn man allein die ganzen Serien, Filme, Comics und Spiele und so weiter sieht. Aber ich glaube, die greifen so diese alte Urangst auf und sie benutzen natürlich auch Dinge, die wir in der Vergangenheit finden. Ne, wie Untote entstehen, wie sie handeln. Das wird natürlich heute alles plastisch und farbig und 3D aufbereitet, aber man findet da viele interessante Details.
Aber ist das für dich Fluch oder Segen als Archäologe?
Ach, ich nehme es im Grunde mit einem Schmunzeln zur Kenntnis, weil man muss einfach sagen, es ist mittlerweile ja sehr gut gemacht. Ich bin sozusagen von den Befunden zu den Serien gekommen, also Game of Thrones, wenn man so sagen darf, oder Walking Dead. Das ist schon ziemlich gut gemacht, ne? Und da kann man sich dann eben auch vorstellen, wie die damalige Fantasie so gearbeitet hat.
Du sagst, wie die Fantasie gearbeitet hat. Das heißt, für dich das Spannende ist vor allen Dingen, was die Menschen gedacht haben, die die Menschen so bestattet haben. Und gar nicht unbedingt, sage ich mal, die Bestatteten selbst, oder?
Genau, genau. Das sagt ja viel über eine Gesellschaft aus. Und auch, wir hatten es ja schon erwähnt, die sind seit über 1000 Jahren Christen gewesen und haben aber trotzdem noch diesen wahrscheinlich sehr, sehr alten Aberglauben transportiert, von Generation zu Generation weitergegeben. Und interessant ist, ich hatte ja die wilde Jagd angesprochen. Das war mal nach einem Vortrag, weiß gar nicht mehr, wo das war, aber auf jeden Fall, da waren dann ältere Damen im Publikum und die haben dann eben auch von diesen sogenannten Rauhnächten gesprochen, wo ja früher diese wilde Jagd aufgetaucht ist, also in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Und die haben mir gesagt, dass ihre Mütter zum Beispiel in dieser Zeit keine Wäsche gewaschen haben. Es wurde nicht geschlachtet. Also man hat ganz, ganz viele Dinge gemieden. Und das ist eben auch noch, stammt aus dieser Angst, dass dann eben diese wilde Jagd erscheint. Ne, die Untoten kommen. Also ganz interessant, wie lange das noch war. Oder auch, wenn man, wir haben uns natürlich auch in der Recherche für unser Buch mit Bestattern unterhalten. Und das war auch sehr lehrreich. Also die Angst ist heute fast weg. Also sie haben uns berichtet, dass gerade bei Russlanddeutschen, da gibt es noch viele ältere Damen, die dann ganz penibel gucken, dass zum Beispiel die Grabgrube trocken ist. Da heißt es dann, wenn da irgendwie Wasser drin ist, Grundwasser oder Regenwasser, dann findet er keine Ruhe. Und auch Dinge, die heute wir immer noch unbewusst machen, zum Beispiel Tote werden immer noch mit den Füßen voran rausgetragen, damit sie nicht zurückblicken und wiederkehren. Oder auch, ich würde mal sagen, in vielen Hospizen wird es auch immer noch gemacht, jemand stirbt, man öffnet also das Fenster, die Seele kann erweichen, entweichen, dann wird das Fenster wieder geschlossen. Oder man hält die Uhren an, verhängt die Spiegel. All diese Dinge macht man unbewusst. Aber sie fußen im Grunde aus dieser Angst, dass Leute wiederkehren und untot werden.
Die du dann wiederum als Befunde auf dem Ausgrabungsfeld teilweise gefunden hast.
Ja, genau.
Und vielleicht ja auch in 100 Jahren, wenn jemand eine Ausgrabung macht, wer weiß, was er dann aus dem 21. Jahrhundert findet. Man weiß es nicht. Was findest du daran faszinierend?
Ich finde faszinierend, diese Angst der Leute materialisiert zu sehen. Nicht, dass ich da mich besonders freue, wenn Leute Angst hätten, aber da kann man mal wirklich ganz abseits von diesen profanen Dingen sehen, wie Leute damals gedacht haben und gefühlt haben. Was ich auch faszinierend finde, ist, man kann gut sehen, was sozusagen nicht aufgeklärte Gesellschaften ausmacht. Ja, das hat im Grunde hat dieser Glaube bei uns Kraft verloren, als dann immer mehr sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse auch in den hintersten Winkel geraten sind. Zum Beispiel, das glaube ich ganz wichtig, diese Angst vor den Nachzehrern kann man, glaube ich, ganz gut erklären. In vorherigen Zeiten, in früheren Zeiten gab es ja häufig ganz, ganz extrem starke Seuchenzüge. Cholera, Pest, Typhus, all diese Dinge. Und man muss sich vorstellen, es gibt eben ein kleines Dorf, jemand war infiziert, wird krank, stirbt und wird bestattet. Und dann hat sich vielleicht der Nachbar, die Frau, die Tochter, wer auch immer, angesteckt, wird auch krank. Und so geht das dann im Schneeballprinzip immer weiter. Und man hat dann eben gedacht, die zuerst gestorben sind, dass die sozusagen, dass eben so eine Art Schadzauber stattfindet und die Lebenskraft der Hinterbliebenen raussaugen.
Und hatte vermutlich ja auch Todesangst.
Natürlich. Klar, man konnte es nicht aufhalten. Ne, man hatte keine Kenntnisse von Hygiene, man hatte keine Kenntnisse überhaupt von Behandlungsmethoden. Ja, wenn man ehrlich ist, erst im 19. Jahrhundert hat man die Seuchen verstanden. Dann gab es ja Mittel, Impfung, Hygiene, Abwasserbehandlung, all diese Dinge. Und damit konnte man das eindämmen. Und heute haben wir sozusagen diesen Aberglauben auch nicht mehr. Aber in der damaligen Zeit, gerade so diese Nachzehrer-Glauben, kann man vielleicht sogar nachvollziehen, wenn man eben mal unser ganzes biologisches, medizinisches Wissen ausblendet.
Ja, und wenn ich jetzt hier nachts im Dunkeln durch das Schloss laufen würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich da mir nicht auch das eine oder andere einbilde.
Ja, es ist so, wenn dieses Schloss, ich habe hier oft, als ich an dem Buch geschrieben habe, lange am Schreibtisch gesessen. Und dann, wenn man komplett alleine ist und alles ruhig ist, so ein Schloss arbeitet und knarzt. Und wir haben ja schließlich auch oben im Magazin, glaube mindestens 3, 4 vermeintliche Untote aus den Grabungen liegen. Es ist natürlich nichts passiert, aber man wird dann schon nachdenklich.
Kannst du jetzt am Ende noch mal kurz zusammenfassen, was so diese typischen Bestattungszeremonien waren gegen Wiederkehrer?
Was wir also als Archäologen häufig finden, ist ganz oft diese Beschwerung mit Steinen, also wirklich große Steine, dass die Leute sicher gehen wollten, dass die Toten sich da überhaupt nicht aus dem Grab bewegen. Dann haben wir tatsächlich auch einige, zwar nicht viele, aber es gibt sie, wo man tatsächlich sagen kann, dass dann auch Pflöcke durch den Brustkorb getrieben wurden. Es gibt auch Tote, denen hat man den Kopf abgeschlagen. Und häufig eben auch Tote, die man auf den Bauch gedreht hat und dann wie in Hasefeld auch nochmal beschwert hat. Und sehr, sehr häufig haben wir eben diese Nachzehrerabwehr, dass Leute Steine, Münzen in den Mund bekommen haben oder eben auch unters Kinn. Oder wie der Fall, den ich zitiert habe aus Ollendorf, dass eben so ein fremder Menschenknochen unters Kinn gelegt wurde. Also das finden wir relativ häufig. Ne? Also die Versteinung, so nennen wir das, das war also wirklich das häufigste Mittel.
Hast du dich selber dabei schon mal gegruselt?
Nee, nur, wenn ich hier alleine am Schreiben im Schloss gesessen habe.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, gut. Okay.
Dann, ja, das ist auch so, ich fahre dann mit dem Fahrrad nach Hause. Das sind so 8 Kilometer sozusagen durch die Einöde an einem Moor vorbei. Da ist also keine Zivilisation.
Und da kommen dann die Moorleichen wahrscheinlich im Gedanken hoch.
Und natürlich haben wir hier in Nordwestdeutschland sagen wir mal, die Hälfte des Jahres Nebel. Und dann wird man doch schon ein bisschen nachdenklich. Wenn man gerade, man hat den Kopf voll mit Untoten, die man gerade hier am Schreibtisch besiegt hat und dann...
Und dann kommen sie aus dem Nebel auf den Nachhauseweg, genau. den 8 Kilometern raus. Aber mutig, dass du dann trotzdem heimfährst.
Ja.
Ja. Okay. Was ich besonders an dieser Podcast-Folge und an unserem Gespräch über Vampire spannend fand, ist, die Archäologie macht längst vergangene Emotionen wieder sichtbar, denn die Vampirbestattungen erzählen weniger vom Verstorbenen, sondern vielmehr von den Aberglauben, Ängsten und Sorgen der Lebenden. Und damit bleibt neugierig und bis zu einer wiederkehrenden Folge Schneller Schlau. Und wenn ihr mögt, PM und das Schneller Schlau-Heft gibt es auch am Kiosk zu kaufen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.